Ich muss direkt zu meiner Verteidigung heute Morgen sagen, dass Gottes Vision zum Durchhalten befähigt, das ist die Idee, die an mich hereingetragen wurde. Also ich hatte eine Palette von mehreren Themen vorgeschlagen und das wurde ausgewählt und heute Morgen habe ich gemerkt, da ist eine gewisse Erwartungshaltung, das hat ein bisschen Druck bei mir aufgebaut und erzeugt. Und da freue ich mich, dass ich mich auf unseren Herrn Jesus Christus berufen darf, auf seinen Geist, auf sein Wort. Und bevor ich auf dieses Thema eingehe, möchte ich den Text lesen, der zugrunde gelegt ist. Und ich lese nicht nur das 40. Kapitel, sondern ich fange in 1. Mose 39 ab Vers 21 an. Und da wird, ich würde sagen, in der Biografie des Josefs der tiefste Punkt beschrieben. Also Josef hat ja eine wechselhafte Lebensentwicklung durchgemacht und wir nehmen ihn jetzt wahr an dem Tiefpunkt dieser Entwicklung, so empfinde ich das. Und ich lese 1. Mose 39, ab Vers 21 bis zum Ende von Kapitel 40. Aber der Herr war mit Josef und verschaffte ihm Gunst und schenkte ihm Gnade vor den Augen des Kerkermeisters. Und der Kerkermeister gab alle Gefangenen, die im Kerker waren, in Josefs Hand. Und alles, was es dort zu tun gab, geschah durch ihn. Der Kerkermeister kümmerte sich nicht im geringsten um irgendetwas, das Josef in die Hand nahm, denn der Herr war mit ihm und der Herr ließ alles gelingen, was Josef tat. Nach diesen Begebenheiten geschah es, dass der Mundschenk des Königs von Ägypten und der oberste Bäcker sich gegen ihren Herrn, den König von Ägypten, versündigten. Da wurde der Pharao zornig über seine beiden Hofbeamten, den obersten Mundschenk und den obersten Bäcker. Und er ließ sie in Haft setzen im Hause des Obersten der Leibwache in den Kerker, in dem Josef gefangen lag. Und der Oberste der Leibwache übertrug Josef die Sorge für sie und er diente ihnen und sie waren längere Zeit im Gefängnis. Und sie hatten beide einen Traum in derselben Nacht, jeder einen Traum von besonderer Bedeutung, der Mundschenk und der Bäcker des Königs von Ägypten, die in dem Kerker gefangen lagen. Als nun Josef am Morgen zu ihnen kam, sah er sie an und siehe, sie waren bedrückt. Da fragte er die Höflinge des Pharao, die mit ihm im Gefängnis seines Herrn waren, und sprach: Warum macht ihr heute ein so finsteres Gesicht? Sie antworteten ihm: Wir haben einen Traum gehabt und keiner ist da, der ihn deuten kann. Josef sprach zu ihnen: Kommen die Deutungen nicht von Gott? Erzählt es mir doch. Da erzählte der oberste Mundschenk dem Josef seinen Traum und sprach: In meinem Traum, siehe, da war ein Weinstock vor mir und an dem Weinstock waren drei Reben. Und als er knospte, gingen die Blüten auf und seine Trauben bekamen reife Beeren. Ich aber hatte den Becher des Pharao in der Hand und ich nahm die Weintrauben und presste sie aus in den Becher des Pharao und reichte den Becher dem Pharao. Da sprach Josef zu ihm: Dies ist die Deutung. Die drei Reben sind drei Tage. In drei Tagen wird der Pharao dein Haupt erheben und dich wieder in dein Amt einsetzen, sodass du dem Pharao den Becher reichen wirst, wie du es früher zu tun pflegtest, als du noch sein Mundschenk warst. Solltest du dann etwa an mich denken, wenn es dir gut geht, so erweise mir Barmherzigkeit und erwähne mich bei dem Pharao und bringe mich aus diesem Haus heraus, denn ich bin aus dem Lande der Hebräer geraubt worden und habe auch hier gar nichts getan, weswegen man mich einsperren müsste. Als nun der oberste Bäcker sah, dass Josef eine gute Deutung gegeben hatte, sprach er zu ihm: Siehe, in meinem Traum trug ich drei Körbe mit Weißbrot auf meinem Kopf. Und im obersten Korb war allerlei Backwerk, Speise für den Pharao. Aber die Vögel fraßen es mir aus dem Korb, der auf meinem Kopf war. Da antwortete Josef und sprach: Dies ist die Deutung. Die drei Körbe sind drei Tage. In drei Tagen wird der Pharao dein Haupt erheben und wird dich ans Holz hängen lassen, dass die Vögel dein Fleisch fressen werden. Und es geschah am dritten Tag, dem Geburtstag des Pharao, als er für alle seine Knechte ein Mahl veranstaltete, dass er das Haupt des obersten Mundschenken und des obersten Bäckers erhob unter allen seinen Knechten. Und den obersten Mundschenk setzte er wieder ein in sein Amt, sodass er dem Pharao den Becher reichen durfte. Aber den obersten Bäcker ließ er hängen, so wie Josef es ihnen gedeutet hatte. Aber der oberste Mundschenk dachte nicht an Josef, sondern er vergaß ihn. Wie uns Gottes Vision zum Durchhalten befähigt. Der lebendige Gott hatte mal geredet im Leben von diesem Josef. Josef war damals 17 Jahre alt. Aber obwohl er so jung war, konnte Josef sehr klar erkennen, dass die Träume, die Gott ihm damals geschenkt hatte, dass diese Träume ihm für sein persönliches Leben und für seine Wirkungsgeschichte innerhalb seiner Familie eine Bestimmung gegeben hat. Da war einmal dieser Traum, dass sich alle anderen Gaben auf dem Feld vor ihm neigten. Und dann dieser Traum, dass sich das Gestirn im Himmel auch vor ihm verbeugte. Und diese Träume, die Gott dem Josef geschenkt haben, das war und wurde seine Vision. Nicht seine Vision, die er selbst entwickelt hat und selbst erfunden hat, sondern das war Gottes Reden damals durch Träume in das Leben, in das Herz dieses Josefs hinein. Und das gab seinem Leben eine Ausrichtung, eine Bestimmung, die ihn durch sein ganzes Leben begleitet hat. Und wir begleiten heute den Josef so ein Stück weit auch durch diese biografische Entwicklung. Und wir tun das nicht nur, weil diese Lebensgeschichte von Josef spannend ist und weil sie eindrücklich ist und darum auch in der Literatur und im Film auch Niederschlag gefunden hat, sondern wir orientieren uns an diesem Leben des Josefs, weil uns in der Bibel, in Gottes Wort gesagt wird, dass das, was mal vorher aufgeschrieben wurde, ich zitiere jetzt sinngemäß Römer 15, Vers 4, das, was in der Heiligen Schrift aufgeschrieben wurde, das wurde für uns zur Belehrung aufgeschrieben, damit wir daraus Geduld und Trost schöpfen und mit Hoffnung weitergehen können. Also mit anderen Worten, die Vision, die Gott dem Josef gegeben hat, das ist eigentlich auch unsere Vision. Gott redet auch in unser Leben hinein. Und so wie Josef damals gehört hat, dass Gott einen Plan hat für sein Leben, dass er mit ihm etwas bewirken will in dieser Welt, dass er ihn zum Segen setzt für andere. Das können wir dieser Geschichte entnehmen, dieser Lebensgeschichte von Josef. Das können wir aber auch vielen anderen Zusprüchen, Verheißungen, Aussagen der Bibel entnehmen, für uns in Anspruch nehmen und damit unterwegs sein. Jeder für sich. In seinem Leben, in seiner Gemeinde, in seinem Beruf, in seiner Familie, in seinem Alltag. Die bisherige Lebensentwicklung bei dem Josef bis zu diesem Tiefpunkt war von dramatischen Szenenwechseln geprägt. Er ist aufgewachsen in seiner Familie, da war das noch alles eine heile Welt, ja, bis er von seinem Vater bevorzugt wurde, der Neid seiner Brüder geweckt wurde. Dann kam noch dazu, dass Gott zu ihm in einer gewissen exklusiven Art und Weise geredet hat und ihm eine Sonderstellung anscheinend gegeben hat innerhalb seiner Familie. Und dann begannen seine Schwierigkeiten. Dann wurde er von seinen Brüdern, von seinem eigenen Fleisch und Blut verraten und verkauft, im wahrsten Sinne des Wortes. Dann kam er in das Haus von Potiphar, auch einem Hofbeamten, dem Leiter der Leibwache des Pharaos, hat sich dort bewährt. Aber diese Bewährungsgeschichte wurde zur Versuchungsgeschichte für ihn. Er war dann nicht mehr Sklave, sondern war auf einmal ein Gefangener im Gefängnis. Und da ist er jetzt. Und dieser Ausgangspunkt, das ist eine sehr große Dramatik eigentlich. Josef hat sich bewährt. Er war der Generalbevollmächtigte des Potiphars. Potiphar wurde gesegnet um Josefs Willen, so wird es gesagt in 1. Mose 39, dem vorhergehenden Kapitel. Er war also ein Segensträger in dieser Sklaverei, in die er versetzt wurde. Und er hat sich bewährt, weil er der Versuchung widerstanden hat, weil die Frau von Potiphar, die ihn ins Bett zerren wollte, dieser Versuchung, das war bestimmt eine Versuchung für einen so jungen Mann in der Fremde, ohne Familie, ohne Heimat, ohne Freunde. Er hat dieser Versuchung widerstanden, weil er sich an der Vision Gottes für sein Leben orientierte. Und das Ergebnis ist, dass er ins Gefängnis kommt. Nach einem kleinen Ausflug in bessere Lebensumstände landet Josef wieder auf dem Boden der Tatsache. Er ist im Gefängnis. Und das noch mit einem schlimmen Ruf. Er wurde ja verleumdet. Er wäre der Voyeur gewesen. Er wäre derjenige gewesen, der Ehebruch begehen wollte. Und nun ist er im Gefängnis. Wie ungerecht, wie bitter, wie schlimm, wie tragisch, könnten wir sagen. Er ist isoliert von allen. Von seinem Vater wird er für tot gehalten. Er ist abgeschrieben. Er ist in der Versenkung verschwunden. Er ist wirklich ganz unten. Er ist isoliert von allen, aber er ist nicht isoliert von Gott. Ja, Gott hat das nicht verhindert. Gott hat das zugelassen in seinem Leben. Und die Frage ist, kann man ganz unten noch durchhalten? Kann man ganz unten noch mit der Vision, die Gott mal in unser Leben gelegt hat, kann man damit noch überleben, wenn man ganz unten ist? Wie ist das mit deinen Träumen? Wie ist das mit deinen Idealen, mit deinen Überzeugungen, mit deiner großen Erwartungshaltung, die du vielleicht mal hattest? Jesus will mich gebrauchen. Jesus will mich segnen. Wir haben Großes vor mit unserer Gemeinschaft. Wir wollen etwas erobern. Wir wollen etwas bewegen in dieser Welt, in dieser Zeit, in dieser Gesellschaft und in diesen Mainstream, der so gegen uns steht, aber wir wollen trotzdem etwas anstoßen. Wir wollen weitergehen. Das haben wir uns vielleicht mal geschworen. So waren wir mal unterwegs. Und wie nimmst du dein Leben jetzt wahr? Wie sieht es aus? Dort unten, da gibt es ja, also da, wo der Josef jetzt ist, ganz unten auf dem Boden der Tatsachen, da gibt es ja unterschiedliche Reaktionsmöglichkeiten. Eine Reaktion, die mir sehr nahe kommt, das ist Bitterkeit, vielleicht sogar Hass oder Sarkasmus, Ironie. Eine andere Möglichkeit wäre, dass man ängstlich wird und an der Führung Gottes im eigenen Leben zweifelt, dass man verunsichert ist und sagt, ich habe gar kein Mandat von Gott. Ich habe gar keine Berufung, ich habe gar keine Bestimmung. Das habe ich mir nur eingebildet. Mein Leben plätschert da vor sich hin, versickert irgendwo. Aber Gott hat mit mir nichts vor. Oder man wird zu einem frommen Fatalisten. Eigentlich ist mir alles egal. Ganz unten, wenn wir unter Druck stehen, dann wird unser Charakter erkennbar. Dann wird erkennbar, ob es noch eine Vision gibt, noch eine Schau gibt, noch eine Perspektive gibt, die in uns lebt und die mit uns weitergeht. Wie verhält sich Josef dort ganz unten? Wie ist es mit seiner Vision, die Gott ihm gegeben hat? Was macht er? Wir erleben hier in 1. Mose 40 auf eine für mich unheimlich praktische und ansprechende Art und Weise, wie Josef diese Vision Gottes festhält und wie er durchhält. Das möchte ich an drei Dingen in diesem Text deutlich machen. Das eine ist, Josef bewahrt sich sein Interesse für Menschen. Josef bewahrt sich seinen Bezug zu Gott, und das sehen wir in der Art und Weise, wie er sich weiterhin für Menschen interessiert. Und ehrlich gesagt, normalerweise hätte er auch ganz anders reagieren können. Menschen haben ja nicht nur seinen Weg gekreuzt, sondern den Menschen, denen er begegnet ist, die haben zum großen Teil seinen Weg durchkreuzt. Die haben ihn kaputt gemacht, runtergezogen. Und da wäre es sehr naheliegend aus meiner Perspektive, gerade wenn man ein so junger Mann ist, dass man verbittert und vergrämt, dass man traumatisiert ist, wie wir das heute sagen, und für sein ganzes Leben geschädigt ist. Geh mir weg mit Menschen, so wie Arthur Schopenhauer. Ich liebe die Menschen, ich liebe die Tiere. Ja, warum? Weil ich die Menschen kenne. Oder es gibt einen Lyriker, Georg Herweg, der hat die marxistische Revolution unterstützt. Und wenn man seine Gedichte liest, dann spürt man die direkte Aufforderung zum Hass. Es gibt da ein Gedicht von ihm, da heißt es in jeder Strophe: Wir haben lang genug geliebt, wir wollen endlich hassen. Wir sind so viel unterdrückt worden, jetzt wehren wir uns. Das wäre eine Möglichkeit gewesen. Revolution. Resignation. Und wie ist das bei Josef? Josef überrascht mich schon allein dadurch, dass er nicht nur im Hause von Potiphar sich bewährt als redlicher, treuer Arbeiter. In 1. Mose 39 können wir ja sehen, wie er gesegnet wird, wie er das Vertrauen von Potiphar gewinnt. Und wie es dann so heißt, dass Potiphar in seinem Hause nichts mehr macht, sondern alles dem Josef in die Hand gab. Das war seine Arbeitsethik. Und dann kommt er ins Gefängnis. Und was macht Josef im Gefängnis? Wir sehen, dass er genauso unterwegs ist, dass er das Vertrauen des Kerkermeisters, des Gefängnisdirektors für sich gewinnt. Und auf einmal macht der Gefängnisdirektor dasselbe wie Potiphar. Er überlässt Josef alles, lehnt sich zurück und er geht damit eine gewisse Gefahr ein. Denn wenn etwas schiefgehen würde, dann würde der Gefängnisdirektor für das haften, was Josef eventuell verbeutelt. Wem würdest du so vertrauen? Was für eine vertrauenswürdige Persönlichkeit muss also Josef gewesen sein? Und wir sagen, hey, schön dumm, Josef. Das System, an dem du leidest, von dem du unterdrückt wirst, in dem bist du so ein redlicher Mann und so treu und so gewissenhaft? Ja, Josef ist ein loyaler Mensch, der sich mit hoher Arbeitsethik, mit Authentizität, mit Redlichkeit auch in einem System bewährt, das gegen ihn ist. Und ich finde, da können wir schon viel von lernen. Ich möchte davon lernen. In einer Gesellschaft, von der ich immer mehr den Eindruck gewinne, dass sie der christlichen Bewegung widerspricht, dass wir höchstens noch geduldet sind. Und da gehen viele, viele Christen auch in eine Boykotthaltung. Und ich glaube, dass wir vom gesamtbiblischen Zeugnis dazu nicht berechtigt sind, sondern dass wir aufgefordert werden, im Gebet und im praktischen Leben auch weiterhin einer Gesellschaft, einem Staat, einer Welt zu dienen, unter der wir gleichzeitig leiden. Und da ist mir Josef ein großes Vorbild. Aber es geht noch weiter. Er bekommt ja einen speziellen Auftrag. Da kommen zwei weitere Hofbeamten in das Gefängnis, in dem Josef selber inhaftierter war, zwei Hofbeamten, und die Formulierung in 1. Mose 40 macht deutlich, dass es wirklich zwei hochstehende Beamten waren, die anscheinend einen unmittelbaren Zugang zum Pharao hatten und die sich irgendeiner Majestätsbeleidigung schuldig gemacht haben und nun in Untersuchungshaft kommen. Und weil sie so hochstehende Persönlichkeiten waren, steht hier in Vers 4 der Oberste der Leibwache, also der Herr Potiphar vermutlich, übertrug Josef die Sorge für sie und Josef diente ihnen. Also diese beiden Hofbeamten bekommen auch noch in der Untersuchungshaft eine gewisse Vorzugsbehandlung. Und ich bewundere auch hier an dieser Stelle Josef. Josef hätte jetzt auch sagen können, na, da kommen wieder zwei Bonzen vom Pharaonenhof und den einen habe ich ja schon mal kennengelernt, den Potiphar, und jetzt soll ich den beiden Knirpsen hier dienen? Ja, danke schön, die werden mich aber mal kennenlernen. Nein, Josef dient diesen beiden Männern und zwar mit einer besonderen Aufmerksamkeit. In 1. Mose 40, Vers 6 steht dann, als nun Josef am Morgen zu ihnen kam, sah er sie an und siehe, sie waren bedrückt. Josef hatte einen Blick für die Menschen. Sein Interesse für die Menschen war ungebrochen. Auch für dieses Milieu, aus dem diese beiden Ganoven kamen, aus seiner Perspektive jetzt mal gedacht. Er sah sie an und spürte, sie waren bedrückt. Josef konnte nicht nur Träume deuten, Josef konnte auch Gesichter deuten. Und er hatte eine Aufmerksamkeit, eine Empathie für Menschen. Haben wir das auch? Sehen wir die Menschen um uns herum? Nehmen wir sie wahr? Können wir Gesichter lesen? Haben wir überhaupt ein Interesse für sie? Josef ist ein Mann des Mitgefühls. Und das in seiner Situation. Bitte vergessen wir nicht, er ist ganz unten. Und wenn ich Probleme habe, dann werde ich oft sehr ungeduldig, sehr ungemütlich, auch mit anderen Menschen. Und manchmal ist das dann auch meine Rechtfertigung. Ich habe gerade so viel Stress, also jetzt geh mir nicht auf die Nerven. Und das lasse ich dann die anderen spüren. Und wie ist Josef drauf? Josef ganz unten und ist trotzdem ein Mann, der nicht gleichgültig anderen gegenüber ist, der die Aufmerksamkeit für andere bewahrt, der ihre Traurigkeit sieht und dann geht er noch einen Schritt weiter. Er registriert das nicht nur, sondern er fragt sie direkt im Vers 7. Da fragte er die Höflinge des Pharaos, die mit ihm im Gefängnis seines Herrn waren und sprach, warum macht ihr heute ein so finsteres Gesicht? Josef ist proaktiv. Er geht auf Menschen zu. Er spricht sie an. Er erkundigt sich nach ihnen. Wie geht es dir? Was ist los mit dir? Warum bist du so traurig? Warum bist du so niedergeschlagen? Kann ich dir irgendwie helfen? Denn das steckt ja auch in dieser Frage. Josef in seiner Situation hält die Vision, die Gott in seinem Leben gelegt hat, du wirst ein Segen sein, fest. Und darum bewahrt er sich das Interesse für die Menschen um ihn herum. Und da sehen wir schon etwas von Jesus in Josef. Jesus, der im Matthäus-Evangelium Kapitel 9 so beschrieben wird, dass er die Menschen um sich herum so wahrnahm wie eine Herde ohne Hirten. Und dann steht da in Matthäus 9, dass sich sein Innerstes so bewegte, so umwendete, dass er geradezu Schmerzen empfand vor Mitleid für diese Menschen. Wie kalt kann ich oft sein? Ich schaue Nachrichten, schüttel nur den Kopf, mache ironische Witze, Bemerkungen. Mitleid, kennen wir das noch? Oder nochmal Jesus. Jesus am Kreuz. Er hängt dort zwischen Himmel und Erde und stirbt zur Versöhnung für die ganze Welt. Aber Augenblick mal, da gibt es ja noch Maria, seine Mutter. Und er sagt jetzt nicht zu Maria, pass mal auf, ich kümmere mich hier um die ganze Welt, sieh zu, wie du klarkommst ohne mich. Nein, Jesus ist am Kreuz noch der Erstgeborene seiner Mutter und kümmert sich darum, wie es ihr geht und sorgt dafür, dass Johannes stellvertretend für ihn die Fürsorge übernimmt. Haben wir noch einen Blick für Menschen? Ich möchte gerne diese Vision Gottes in meinem Leben festhalten, dass ich in diese Welt gestellt wurde von ihm, um anderen zu dienen, auch wenn es mir selber gerade nicht gut geht. Ein zweites, was wir hier wahrnehmen, wie die Vision bei Josef festgehalten wurde und ihn zum Durchhalten motiviert hat. Er bewahrte nicht nur sein Interesse für die Menschen, sondern er bewahrte auch sein Interesse für das Reden Gottes. Denn die beiden Hofbeamten erzählen ihm ja jetzt als Antwort auf die Frage, dass sie einen Traum geschenkt bekommen haben von Gott, so könnte man es vielleicht auch mal ausdrücken, dass sie also eine Botschaft bekommen haben, da wird ausdrücklich erwähnt in 1. Mose 40, dass es nicht irgendein Traum war, sondern ein Traum mit einer besonderen Bedeutung. Das war diesen beiden Männern bewusst. Sie wussten, wir haben jetzt hier irgendeine Botschaft, eine Nachricht bekommen, aber wir können diese Nachricht nicht deuten. Wir sind in einer gewissen Hilflosigkeit da. Und ihm fehlten die Traumdeuter, die sie ansonsten am Hof des Pharaos immer um sich hatten. Und jetzt war mehr Ratlosigkeit um sie herum und nicht die Kompetenz irgendwelcher Traumdeuter am Hof des Pharao. Und jetzt versetzen wir uns nochmal in die Situation von Josef. Er bekommt da erzählt, hey Josef, wir haben Träume gehabt. Was wäre eine naheliegende Reaktion von Josef gewesen? Josef hätte sagen können, ja, ich habe auch mal Träume gehabt. Das ist schon lange her. Und nichts davon ist eingetreten übrigens. Und wie reagiert Josef jetzt hier in der Situation wirklich? Er sagt, ihr habt Träume gehabt. Er zeigt Interesse. Und auf ihre Ratlosigkeit, weil sie ja niemanden haben, der ihnen die Träume deuten könnte, sagt er, jede Deutung der Träume kommt doch von Gott. Also er stellt ein bisschen in Frage, dass man abhängig ist von der Kompetenz irgendwelcher Traumdeuter. Und Josef nimmt auch nicht für sich in Anspruch, dass er mal auf irgendeinem Traumdeutungsseminar war. Oder dass er zur Berufsgenossenschaft der Traumdeuter gehört. Nein, er geht sehr demütig damit um. Deutung der Träume, sagt er, Deutung einer Offenbarung, das liegt alleine bei Gott. Das liegt nicht in unserer Hand. Ich finde hier bemerkenswert, dass Josef erstens Interesse bewahrt für das Reden Gottes, obwohl die Verheißung Gottes für sein Leben sich noch nicht erfüllt haben. Und zweitens nehme ich wahr, dass Josef im Umgang mit dieser Offenbarung Gottes durch Träume sehr demütig umgeht. Dass er nicht sagt, lasst mal hören, dann erkläre ich euch die Geschichte schon. Und ich frage mich, wie gehe ich heute mit dem Reden Gottes in diese Welt hin? Wie gehe ich mit dem Reden Gottes in seinem Wort um? Gehe ich da selbstgefällig, selbstherrlich, selbstverständlich mit um? Oder ist erkennbar in meinem Umgang mit der Heiligen Schrift, dass ich abhängig bin von der Offenbarung Gottes, von seiner Inspiration, von seiner Leitung, von seiner Deutung? Ich habe eine theologische Ausbildung gemacht am Bibelseminar Wuppertal und dort hatte ich in Homiletik und Exegese mehrere Lehrer und einer davon hieß Ulrich Affeld. Das ist schon über 40 Jahre her, aber ein Satz ist mir noch hängen geblieben. Er hat damals zu uns gesagt, nicht Sie müssen die Bibel im Griff haben, sondern die Bibel muss Sie im Griff haben. Und ich glaube, so ähnlich ist das hier bei Josef. Nicht er hat es im Griff, das wird deutlich, aber Gott hat ihn im Griff. Und darum kann er auf einmal zum Deuter werden. Und da fällt mir noch etwas auf, wenn er nicht nur Träume bekommen hat, sondern auch zum Traumdeuter, zum Weitervermittler der göttlichen Offenbarung wird, wie er mit dem Umfang dieser Offenbarung Gottes umgeht. Er sagt nicht nur zu dem Mundschenk, ah, du hast da einen schönen Traum gehabt, so und so, ne? In 3 Tagen ist alles paletti und dann bist du wieder am Hof des Pharaos und dir geht es gut, du wirst wieder eingesetzt. Er ist nicht nur der Glücksprophet, der gute Nachrichten überbringt, sondern er ist auch derjenige, der dem Bäcker, der leider nicht überlebte, der dem Bäcker auch seinen Traum deutet. Und zwar in der ganzen Schärfe. Das war für einen Ägypter eine ungeheure, scharfe, anstrengende Nachricht. Du wirst sterben, du wirst gehängt und dein Körper, dein Fleisch wird von Vögeln gefressen. Das war ein vernichtendes Urteil. Aber Josef gibt die ganze Botschaft weiter. Nicht nur die schönen Seiten. Und ich finde, dass wir das auch mitnehmen können. Dass wir unser Interesse für die Botschaft Gottes, für das Reden Gottes durch sein Wort, durch die Bibel nicht aufgeben, auch wenn wir nicht alles verstehen und wenn sich nicht alles in unserem Leben schon so erfüllt und bewahrheitet hat. Und dass wir den ganzen Umfang der Bibel verkündigen. Ein reformatorisches Prinzip war tota scriptura, also die ganze Bibel. Nicht nur sola scriptura, nicht nur die Bibel, sondern auch die ganze Bibel, die ganze Botschaft. Und deswegen reden wir auch über die unangenehmen Seiten. Deswegen reden wir nicht nur über den Himmel, sondern wir reden auch über die Möglichkeit, verloren zu gehen. Wir sind dieser Welt die ganze Botschaft Gottes schuldig. Und in diesem Sinne bewahrheitet sich hier der Josef als einer, der die ganze Vision festhält. Ein drittes. Also, erstens, Josef bewahrt Interesse für Menschen. Josef bewahrt auch das Interesse im Umgang mit Gottes Reden. Aber ein drittes, Josef bewahrt auch das Interesse für seinen eigenen Werdegang. Als er dem Mundschenk diese Botschaft deutet, das möchte ich uns nochmal vorlesen, da verbindet er diese Deutung sofort mit einer Bitte. Er sagt im Vers 14 und 15, solltest du dann etwa an mich denken, wenn es dir gut geht, so erweise mir Barmherzigkeit und erwähne mich bei dem Pharao und bringe mich aus diesem Haus heraus, denn ich bin aus dem Land der Hebräer geraubt worden und habe auch hier gar nichts getan, weswegen man mich einsperren müsste. Also wir sehen daran, dass Josef wirklich nicht nur allgemein geplaudert hat, das könnte so sein oder so sein, sondern er deutet wirklich den Traum des Mundschenks in der Gewissheit, so wird es eintreten. Und darum verbindet er diese Deutung sofort auch mit einer Bitte und sagt, wenn du dann mal draußen in der Freiheit bist, wieder in Amt und Würden bist, bitte, dann denke an mich und setze dich für mich ein, denn ich bin unschuldig hier. Es ist Ungerechtigkeit, was mir widerfährt. Und wenn man Kommentare liest zu diesem Text, dann stößt man auf die interessante Vermutung von manchen Auslegern, dass hier vielleicht Josef falsch gehandelt haben könnte, weil er proaktiv, eigenständig für seinen Weg irgendwie gesorgt hat. Ich empfinde das ganz anders. Ich empfinde das so und lese das so, dass Josef in dieser Situation erstens eine klare Sicht auf seine Situation hatte und sagte, ich bin unrechtmäßigerweise hier in diesem Gefängnis. Das ist nicht fair, das ist nicht in Ordnung. Ich muss das erleiden und ich erleide das mit einer hohen Geduld und Loyalität, aber ich gebe mich und den Wunsch nach Gerechtigkeit nicht auf. Und ein zweites liegt darin. Er ist sich bewusst, dass irgendwann, irgendwie sein Weg aus diesem Gefängnis herausführen wird und weitergeht und sich Gottes Vision in seinem Leben nochmal verwirklichen wird in einer anderen Art und Weise. Damit rechnet er. Und darum übernimmt er auch Verantwortung dafür, dass diese Vision Gottes in seinem Leben zur Geltung kommen kann, Wirklichkeit werden kann, real werden kann. Indem er eine Chance, die sich ihm jetzt gerade bot, Manometer, da ist der Mundschenk und eventuell ist er, in 3 Tagen ist er wieder beim Pharao. Da will ich doch mal Nägel mit Köpfen machen, da will ich doch mal versuchen, ein gutes Wort auch für mich einzulegen, um vielleicht diese Fügung Gottes auch auszuschöpfen, diese gute Gelegenheit auszukaufen, um mal mit dem Epheserbrief zu reden. Und genau so geht hier der Josef mit dieser Situation um. Er möchte diese Gelegenheit nutzen, weil er daran glaubt, dass Gottes Vision mit ihm noch nicht zu Ende ist. Wie ist das bei dir? Möchtest du auch die Gelegenheiten verantwortungsbewusst nutzen, um das, was Gott in dein Leben hineingelegt hat, an Berufung, an Bestimmung, dass du das auch wirklich erreichst? Oder wartest du nur passiv ab, dass dir alles in den Schoß fällt? Ich möchte dich ermutigen, Initiative zu ergreifen, dich zu bewerben, dich zu melden, dich einzusetzen, nach Möglichkeiten zu suchen, dass das, was du in dir trägst, was deine Hoffnung, was deine Perspektive, was dir die Bestimmung ist, dass du das dann auch wirklich tust oder tun kannst. Josef jedenfalls ist nicht irre geworden. Er hat die Erwartung festgehalten. Und ich möchte dich im Namen Gottes ermutigen, halte die Erwartung fest. Geh weiter. Rechne damit, dass du gebraucht wirst von Jesus. Und lass dich nicht klein machen. Auch nicht klein machen von anderen Menschen. Nicht klein machen von dir selbst. Nicht klein machen von der Kritik. Wir haben bis gestern Abend Mitarbeitertage gehabt für das ganze Team des Bibellesebundes. Und bei jeder Mitarbeitertagung ist ein großes Thema von hauptamtlich Tätigen, aber auch von denen, die bei uns im Büro arbeiten und wo auch immer. Ein großes Thema ist oft Selbstzweifel. Selbstzweifel in dem Sinne, bin ich überhaupt wichtig? Werde ich überhaupt gebraucht? Und daran arbeiten wir immer wieder und ich glaube, dass das oft das Einfallstor ist, mit dem wir lahmgelegt werden, weil wir uns selbst aufgeben und damit eben die Berufung Gottes für unser Leben aufgeben. Es gibt ein wunderschönes Epigramm von Erich Kästner. Ich weiß, es war kein Kirchenvater und er wird auch selten in Gottesdiensten zitiert. Bei mir kann man das aber mal erleben, zum Beispiel heute. Ein Epigramm von Erich Kästner hat mal gesagt, was auch immer geschieht, nie dürft ihr so tief sinken, von dem Kakao, durch den man euch zieht, auch noch zu trinken. Ja? Lass dich nicht klein machen, sondern geh weiter deiner Vision nach. So hat es Josef gemacht. Er hat das Interesse für Menschen bewahrt, für Gottes Reden bewahrt und für seine Berufung bewahrt. Ja, sagst du jetzt. Guck doch mal, wie die Geschichte geendet ist. Am Ende steht da, aber der oberste Mundschenk dachte nicht an Josef, sondern vergaß ihn. Ha. Gott hat sein Wort eingehalten, aber der Mundschenk nicht. Und da sind wir wieder am Ausgangspunkt, oder? Jetzt ist er sogar 3-mal noch verraten worden. Nicht nur von seinen Brüdern, nicht nur von diesem Flittchen, Entschuldigung, von dieser Ehefrau, von Potiphar. Aber in Wirklichkeit war es ja schon eine Tussi, ne? Und das ist auch nochmal irgendwie blöd und verletzend, dass man das Opfer von so einer Frau wird. Und jetzt kommt noch der Mundschenk, der ihm doch so viel verdankt. Und er vergisst ihn. Ja Leute, jetzt ist aber Ende im Gelände. Jetzt bin ich aber wirklich erledigt. Jetzt habe ich aber auch die Nase voll. Jetzt rechne ich mit nichts mehr. Oder? Bist du schon mal vergessen worden? So grausam vergessen worden? Das tut weh, ignoriert zu werden, nicht wahrgenommen zu werden. Alle werden gelobt, du nicht. Ja klar. Du verschwindest eventuell auch in der Versenkung. Und man sagt, warum passiert hier nichts? Überlegen wir mal. Wenn der Mundschenk sich beim Potiphar, bei dem Pharao, Entschuldigung, gemeldet hätte und gesagt hätte, du, da ist jemand im Gefängnis, der hat es wirklich drauf, das ist ein richtig genialer Typ und der könnte uns auch hier helfen oder so, auf jeden Fall verdient er nicht das Gefängnis, ja, dann wäre Josef freigekommen, aber er wäre ein unbedeutender, unbekannter Fremdling gewesen in Ägypten. Und erst als die innenpolitische Situation in Ägypten so ist, dass er gebraucht wurde, erst da sorgt Gott dafür, dass er an den Hof von Potiphar, an den Hof von Pharao kommt. Ich habe mich heute auf Potiphar eingeschossen. Es geht aber um Pharao. Und deswegen verwehrt Gott dem Josef das Kleine, weil er etwas Größeres im Blick hat mit ihm. Und darum muss Josef noch mal warten, ungefähr 2 Jahre lang. Muss er noch warten, im Gefängnis, nur weil der Mundschenk ihn vergessen hat. Aber es war nicht der Mundschenk, er war nicht ausgeliefert an das Vergessen dieses Mundschenks oder an die Verleumdung einer Frau oder an den Verrat seiner Brüder, sondern Josef stand im Plan Gottes. Josef folgte der Vision, die Gott in sein Leben gelegt hat und damit konnte er durchhalten. Gottes Mühlen, sagen wir manchmal, malen langsam. Mir oft viel zu langsam. Ich bin ein ungeduldiger Mensch. Ich bin so ein Hektiker. Und ich möchte manchmal Jesus sagen, bitte erhöhe die Durchdrehungszahl doch ein bisschen. Dann sagt er zu mir, das ist eine Mühle und kein Ventilator. Ja. Gottes Mühlen malen langsam, aber trefflich fein, so geht es weiter. Und so war es bei Josef. Er war im Abseits gefühlt, er war ganz unten, aber er hielt an der Vision fest. Gott hat ihn bewahrt und dann letztendlich gesegnet. Und so möchte ich selber mich ermutigen und euch ermutigen. Lasst uns an der Vision Gottes festhalten. Lasst uns Menschen sein, die Menschen sehen, die Gottes Wort ernst nehmen. Und die ihre eigene Bedeutung, ihre eigene Berufung nicht klein machen. Ich lade euch ein zum Beten und wer mag, darf dazu aufstehen. Herr Jesus, ich möchte dir danken dafür, dass du real bist, dass du lebendig bist. Bitte schenke du uns durch diesen kleinen Ausschnitt aus dem Leben von Josef eine Ermutigung für unseren Alltag, für unseren Kontakt zu Menschen, für unsere Sicht auf uns selbst, für unsere Sicht auf dein Wort. Und lass uns glauben an dich und das, was du mit uns vorhast. Amen.